Willkommen bei Autorinnen im Porträt, dem Literaturpodcast.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Autorinnen im Porträt. Ja, Sarah, wie geht's dir? Ich fange jetzt heute mal mit einer ganz direkten Frage an und schwafel gar nicht so viel rum wie sonst.
Hi Marianne, huch, jetzt bin ich ja direkt rausgerissen aus meinen Gedanken. Nein, Quatsch. Hi, ja, alles gut bei mir und ich glaube, wir genießen beide so ein bisschen den Frühling, die Sonne, das schöne Wetter, atmen durch nach der Buchmesse, auf der wir ja auch wieder sehr viel Spaß hatten. Und genau, heute geht's wieder weiter, normal im Programm zu zweit bei uns.
Genau, du sprichst was an, wir haben die Buchmesse erlebt. An der Stelle gehen natürlich nochmal alle lieben Grüße raus an die Verlage, die wir besuchen konnten und durften, mit denen wir so tolle Gespräche hatten. Es hat uns wieder unheimlich viel Freude gemacht, die Buchmesse und auch alle Veranstaltungen drumherum zu besuchen. Ich habe meine Stimme in dieser Zeit weggequatscht. Also ich war wirklich komplett heiser danach, beziehungsweise ohne Stimme und erstmal eine Weile krank. Aber das war es wert.
Ja, mit der Stimme, das war beeindruckend. Das kann ich bestätigen. Du hast ein bisschen gekämpft. Ja, das stimmt.
Das hat man auch bei der einen oder anderen Lesung gehört, genau. Aber ihr hört, ich bin wieder da, wir sind wieder da und ja, mit einer wie sonst auch sehr spannenden Autorin, die uns Sarah heute mitgebracht hat. Denn der wurde einfach mal gesagt, dass sie den amerikanischen Bürgerkrieg mit zu verantworten hat. Und zwar hat das ein gewisser Abraham Lincoln gesagt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe von der Recherche. Aber da wirst du uns sicher einiges mehr zu erzählen können, Sarah.
Genau, da gibt es ein witziges Zitat, was ich hier tatsächlich auch in meinen Notizen finde, wo wir gern später nochmal drauf zurückkommen. Heute ist ein doppeltes Novum, ist mir aufgefallen, bei der Autorin, die heute an der Reihe ist. Und zwar ist das die erste Autorin mit einem Doppelnamen.
Aha,
und
okay.
Wir werden über ein Buch von ihr sprechen, das berühmteste Buch von ihr, wo man durchaus sagen kann, wie du schon angesprochen hast, dass es ein absolut politischer Roman ist. Und ich glaube, das sind zwei Dinge, die hatten wir bisher noch nicht im Podcast, oder?
Nicht, dass ich mich jetzt in der Form erinnere. Also unsere Autorinnen waren öfter bis jetzt schon sehr politisch unterwegs, auf jeden Fall. Aber stimmt, so einen direkten Politroman, der diese Auswirkungen hatte, wie der, um den es heute geht, das stimmt, den hatten wir so noch nicht.
Ja, und jetzt ist es auch an der Zeit, dass ich endlich mal ihren Namen nenne. Es geht heute um Harriet Beecher Stowe. Da denken sich jetzt vielleicht viele, ist mir jetzt so gar nicht bekannt. Aber wenn ich ihren Roman nenne, dann fällt sicherlich bei vielen der Groschen. Das kann ich jetzt mal so ein bisschen abfällig sagen, weil ja, mir ging es nämlich genauso. Der Roman, für den man sie heute hier bei uns kennt, ist Onkel Toms Hütte. Und da haben wir sicherlich heute einiges drüber zu erzählen. Aber wir machen das wie immer. Ich fange mit einem kurzen Abriss, ein paar Eckpunkte aus ihrem Leben, um uns auch die Person, die Autorin ein bisschen näher zu bringen, bevor wir in ihre Literatur eintauchen. Das finde ich immer ganz wichtig. Und ja, auch hier könnte man mehrere Schulstunden füllen, glaube ich, mit diesem spannenden Leben der Autorin. Ich habe versucht, mir hier die wichtigsten Sachen mal rauszupicken, dass auch niemand einschläft von unseren Hörerinnen und Hörern. Und damit würde ich jetzt gerne mal loslegen. Die Harriet Beecher Stowe wurde geboren am 14. Juni 1811 in Litchfield, Connecticut. Das heißt, das ist ein Bundesstaat im Osten der USA, um das mal ein bisschen präsenter zu machen. Und Connecticut ist ein Teil verschiedener Bundesstaaten, die man als Neuengland oder New England bezeichnet. Also da stößt man auch mal wieder drauf, wenn man sich informiert, wo die Autorin herkommt. Sie ist gestorben 1896, ebenfalls in Connecticut, ist zwischendrin aber durchaus auch viel rumgekommen. Was bedeutet für alle Rechenfaulen, unter die ich mich auch zähle, sie ist knapp 85 Jahre geworden. Also ein stolzes Alter, ne? Wenn man sich überlegt, 19. Jahrhundert, 85 Jahre, das war nicht unbedingt üblich, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, wir erinnern uns an die Bronte-Schwestern, da war das leider sehr schnell vorbei, ne?
Wahnsinn, also da hat man ja immer richtig mitgelitten. Ja, absolut, genau. Sie hat, was ihr Werk angeht, mehrere Kurzgeschichten geschrieben, auch Lyrik, christliche Lyrik und auch mehrere Romane, wovon eben, wie gesagt, Onkel Toms Hütte einer ist und zwar auch ihr berühmtester. Was mir aufgefallen ist, ihre Werke sind kaum übersetzt, also man findet tatsächlich wenig ins Deutsche Übersetzte von ihr. Da muss man dann doch ein bisschen tiefer einsteigen oder sich eben mit den Originaltexten beschäftigen. Das habe ich jetzt erstmal nicht gemacht. Onkel Toms Hütte ist ja doch schon auch ein ganz schön wuchtiger Wälzer. Aber da war ich dann doch relativ überrascht, dass es da gar nicht so viel ins Deutsche übersetzt gibt von ihr. Onkel Toms Hütte war aber, wie gesagt, der totale Erfolg. Das wurde übersetzt in über 40 Sprachen und hatte auch recht schnell nach der Veröffentlichung riesigen Erfolg, aber dazu später mehr. Vielleicht noch eine ganz kleine Info dazu. Es wurde parallel auch von ihr als Theaterstück geschrieben. Also es wurde auch an sehr, sehr vielen Bühnen aufgeführt. Was ich vorher auch nicht wusste, fand ich dann auch ganz spannend. Das kann ich mir nämlich auch recht schwer vorstellen, wie die Umsetzung ausgesehen haben muss. Aber war dadurch dann sicherlich auch noch ein breiterem Publikum zugänglich. Also fand ich hier als kleine Info am Rande auch ganz interessant.
Vor allem, weil es ja dann auch noch Gegentheaterstücke gab.
Ja,
hast du das auch gelesen?
Ja.
Heftig.
Ich habe gelesen, es gab mehrere Versionen, die eben nicht lizenziert waren und ja, die halt einfach so gemacht wurden ohne ihre Zustimmung und manche natürlich auch total die Story verdreht und verkehrt haben und die Figuren ins Gegenteil verkehrt und so weiter. Genau, das habe ich auch gelesen. Da dachte ich so, okay, krass. Da wollten halt Leute auf diese Hype-Welle, auf die Aufmerksamkeit aufspringen und haben irgendeinen Murks draus gemacht dann. Ne? Das fand ich tatsächlich auch ganz interessant. Das hatte ich auch gelesen. Ne? Die Harriet wuchs in einer sehr kinderreichen Familie auf. Also sie war das jüngste Kind von insgesamt 13 Kindern. Ihr Vater, ein Pfarrer, da habe ich auch kurz überlegt, ob ich hier tiefer einsteige. Da gibt es ja wirklich wahnsinnig viele christliche Richtungen zu der Zeit. Ich habe gelesen, der Pfarrer war presbyterianisch, puritanisch, mit calvinistischer Prägung. Also ja, da bin ich dann nicht tiefer eingestiegen. Auf jeden Fall können wir festhalten, ihre Familie war sehr, sehr religiös geprägt. Ihre Kindheit war sehr religiös, christlich geprägt. Und fast alle ihre Brüder waren später auch als Pfarrer tätig, habe ich hier noch gelesen. Ihr Vater heißt Lyman Beecher, das heißt, hier haben wir den Beecher, das ist sozusagen ihr Mädchenname. Und genau, hier wird schon deutlich, also sie ist religiös aufgewachsen und das ist einfach auch ein zentrales Thema für ihre komplette Literatur. Ihre Mutter hat keine große Rolle gespielt, da sie bereits gestorben ist, als Harriet 5 Jahre alt war. Also sie hat insofern eine Rolle gespielt, als dass sie eben sicherlich an manchen Ecken und Enden gefehlt hat und nicht wirklich bekannt war für sie als kleines Mädchen dann oder eben als ältere Frau, da sie zu früh gestorben ist. Was mir aufgefallen ist in der großen Geschwisterschar, was ich hier nochmal nennen wollte, dass 2 Schwestern ja ganz besonders spannend wirkende Lebensläufe hatten. Das ist einmal ihre Schwester Catherine. Die hat sich sehr für die Bildung von Mädchen und Frauen eingesetzt und hat eine neue Form von Mädchenschulen gegründet, an denen Harriet später auch selbst als Hilfslehrerin tätig war und ihr Geld verdient hat. Und ja, da merkt man auch Bildung von Mädchen und Frauen. Das ist auch ein Thema, was bei ihr auf jeden Fall immer präsent ist, auch in ihren weiteren Schriften. Und wenn es ums Thema geht, Frauenrechte, Gleichberechtigung, war das auch immer so ihr Hauptargument, wo sie gesagt hat, dafür setzt sie sich ein. Sie war nicht so, was man manchmal auch findet oder was man vielleicht denkt, wenn man sich mehr mit ihrem Leben beschäftigt, nicht so eine komplett, wie soll ich sagen, jetzt ein bisschen überspitzt ausgedrückt, radikale Feministin, weil sie dieses Familienbild und die Frauenrolle in der Familie und die Hausfrau, Mutter und so weiter eben nicht abgelehnt hat oder so, da jetzt nicht so radikal war, aber gesagt hat, Bildung ist wichtig für jede Frau und sich da eben in dem Bereich sehr eingesetzt hat. Das fand ich auch ganz interessant tatsächlich, sicherlich auch von der älteren Schwester hier inspiriert. Dann gab es noch eine Halbschwester, die etwas jünger war als Harriet. Und die war Frauenrechtlerin mit dem Namen Isabella Beecher Hooker, auch ein Doppelname angenommen. Und das fand ich jetzt super spannend. Da wollte ich schon wieder ganz tief eintauchen, aber ich werde mich kurz fassen. Die Schwester Isabella hat eine gewisse Victoria Woodhull unterstützt. Und jetzt haltet euch fest, Victoria Woodhull hat sich überlegt, dass sie 1872 als Präsidentschaftskandidatin für die, ja, amerikanische Präsidentschaftswahl sich aufstellen lässt als Frau.
Ich glaube, das war die erste, ne?
Ja,
das
war, ja.
Ja,
und da, ja, da war
spannend,
ich richtig,
wie man
richtig
da wieder dann eine ganz andere Kerbe reinschlägt und wie das alles so zusammenhängt, ne?
Ja.
Dass es das tatsächlich im 19. Jahrhundert schon gab. Und
ja,
das ist einem immer gar nicht so bewusst.
Ja. Da war ich total baff und dann habe ich da noch so ein bisschen gelesen über Victoria Woodhull. Einfach super lustig. Erstes Börsenmaklerbüro aufgemacht in New York. Dann wurde sie der Erpressung angeklagt, hat reiche Männer verführt und dann erpresst. Und also super witzig aus heutiger Sicht und krass, was man da über sie lesen kann. Und dann will sie da antreten und kriegt ihre Nominierung irgendwie durch, ne? Zu einer Zeit, wo Frauen noch nicht mal wählen können. Also wahnsinnig spannend auf jeden Fall. Aber genau, führt jetzt zu weit, ist eben der Berührungspunkt die Schwester Isabella. Und ich habe tatsächlich auch gelesen, dass die Harriet das gar nicht toll fand, dass ihre Schwester die Victoria Woodhull unterstützt. Und hat tatsächlich auch so eine Art Schmähschrift geschrieben mit einer Person, einer Figur, die an Victoria Woodhull angelegt ist und die aber völlig unmoralisch lebt und da so durch den Dreck gezogen wird. Also das fand sie tatsächlich gar nicht gut, dass ihre Schwester da die Präsidentschaftswahl beziehungsweise die Kandidatur von Victoria Woodhull da unterstützt hat. Fand ich ganz interessant. Also da ging es dann schon so ein bisschen auseinander, wahrscheinlich durch den Lebensstil, Propagierung von einer Art freien Liebe und so, die der sehr christlichen Harriet dann doch ein bisschen gegen den Strich ging, könnte ich mir vorstellen. Was sie sicherlich gut fand, war, dass sich die Victoria Woodhull für Gleichberechtigung von Afroamerikanerinnen eingesetzt hat und Afroamerikanern. Aber so ganz war ihr die Dame dann wohl doch nicht geheuer. Ja, sehr interessant. Aber genau, das nur mal am Rande erwähnt. Ja.
Ich muss an der Stelle dann trotzdem kurz mal in die Kerbe mit einschlagen, weil es erinnert mich gerade einfach massiv an das Buch, was ich gerade rezensiert habe, Beklaute Frauen von Leonie Schöler. An der Stelle schaut gerne mal vorbei bei der Rezension. Ich kann euch das Buch nur ans Herz legen, weil mich diese Passage, die du hier gerade erzählst, wieder daran erinnert. Victoria Woodhull, ich meine, die war Präsidentschaftskandidatin im 19. Jahrhundert und wir wissen davon so gut wie nichts. Also ich frage gerne in die Runde, ihr könnt uns gerne mitteilen, ob euch das in irgendeiner Weise schon mal begegnet ist. Und Schöler greift in ihrem Buch da ganz gut auf, warum wir das nicht wissen, wie das eigentlich kommt. Ne? Mhm. Weil das ist ja das, was mich an der Sache dann wirklich beschäftigt. Weil wir haben jetzt kurz vor der Aufnahme da auch schon mal drüber geredet. Und ich finde es gerade total spannend, dass wir jetzt wieder bei einer aktuellen Autorin sind und du genau so ein Thema aufgreifst, wo ich mir genau dieselbe Frage wieder stelle. Weil das ist ja jetzt schon ein sehr tiefgreifendes geschichtliches Ereignis, kann man ja mal so sagen. Und ich kann mich nicht erinnern, dass mir zum Beispiel diese Frau im Geschichtsunterricht damals begegnet ist in der Schule. Also wüsste ich jetzt nicht mehr. Und das gibt mir hart zu denken. Und genau deswegen finde ich solche Bücher, wie die Leonie Schüler sie jetzt geschrieben hat, sehr wichtig und gut, um das wirklich einfach mal zu reflektieren und zu verstehen, wie patriarchal und Geschichtsschreibung eigentlich aussieht. Daher danke für diesen kurzen Ausflug und ja, aber natürlich jetzt weiter zu unserer Autorin, die natürlich auch massiv politisch gewirkt hat mit ihrer Schreibe.
Ja, genau. Also weg von Mrs. Satan, wie ihr Spitzname war von Victor Woodhull, Frau Satan. Das ist allein, das ist schon der Hit. Ja.
Das wusste ich auch noch nicht. Oh
Gott. Herrlich, musste ich auch sehr lachen. Gehen wir wieder zurück zu Harriet Beecher Stowe und machen auch einen zeitlichen Sprung nochmal zurück in ihr junges Frausein. Mit 21 Jahren ist Harriet Beecher Stowe mit ihrem Vater gemeinsam umgezogen nach Ohio, also nördlich von Kentucky, um das hier nochmal kurz ein bisschen geografisch einzuordnen, zu einer Zeit, wo auch dort die Sklaverei noch erlaubt ist. Das heißt, hier schon mal ein kleiner Einschub. Sie hat also wirklich eigene Erfahrungen gemacht mit dem Thema Sklaverei, Sklavenhaltung und allem drumherum, die sie von Anfang an stark geprägt haben und stark beeindruckt haben, auf jeden Fall. Also sie hat hier dann sehr schnell ein großes Unrechtsempfinden gehabt. Zurück zur Literatur oder überhaupt nochmal was zur Entwicklung ihres Schreibens. Sie trat dem Semikolon-Club bei, was ich einen sehr, sehr coolen Namen finde für einen Schreibclub tatsächlich. Und dort trifft sie auch ihren zukünftigen Mann, den Theologen Calvin Ellis Stowe. Also Stowe kommt hier dann zum Namen dazu und zwar im Jahr 1836. Da heiraten die beiden und sie haben im Laufe ihrer Ehe insgesamt 7 Kinder. Auch hier, wie das da so gar nicht unüblich war, früher wurden davon auch nicht alle erwachsen. Also kann man sich vorstellen, insgesamt 7 Kinder, da stellt sie sich öfter die Frage, wie lässt sich das vereinbaren, Familie und Schreiben? Ich habe hier tatsächlich ein sehr schönes Zitat auch gefunden zu diesem Thema. Und zwar hat sie in einem Brief an ihren Mann 1842 geschrieben, soll ich mich literarisch betätigen, so brauche ich ein besonderes Zimmer. Im letzten Winter hatte ich in der Kinderstube keine Ruhe Unsere Kinder kommen gerade jetzt in ein Alter, da sie meine Aufsicht nicht entbehren können. Habe ich unter solchen Umständen wohl das Recht, meine Gedanken zwischen ihnen und der Schriftstellerei zu teilen? Das war wohl eher als rhetorische Frage zu verstehen, weil nein, das Recht hatte sie sicherlich nicht, ne? Der Mann ist unterwegs, die Kinder sind zu versorgen, das ist das obere Recht. Und wenn dann vielleicht eventuell noch irgendwie ein bisschen Zeit bleibt fürs Schreiben, dann hat sie das eben, wie gesagt, gerne genutzt. Sie hat auch vor dem Roman, der sie dann weltbekannt gemacht hat, auch schon in verschiedenen Zeitschriften kleinere Texte veröffentlicht, kürzere Texte veröffentlicht. Und diese Schreiblust hat auch als Kind schon bei ihr angefangen. Also sie hat selbst schon immer gerne Gedichte gelesen und hat davon schon sehr früh geträumt, auch selbst Gedichte zu schreiben. Und ja, hat das dann weiter verfolgt und dann auch selbst immer nebenbei viel geschrieben, wenn, wie gesagt, die Zeit das eben zugelassen hat. Geld hat sie als Lehrerin verdient zu der Zeit. Was ich ganz bemerkenswert fand, sie hat ein Erdkundebuch für Kinder geschrieben mit kleinen Zeichnungen. Das ist tatsächlich was, was man auch online finden kann, wo man mal so ein bisschen reinlesen kann, was ich auch gemacht habe, um einfach mal zu gucken, ja, wie man sich das vorstellt. Und da war ich ganz entzückt. Also mir ist sehr oft auch bei ihr der Begriff, wenn ich Sachen von ihr gelesen habe, kleine kurze Ausschnitte, da dachte ich immer auch, das ist so drollig. Sie schreibt irgendwie drollig. Und zwar ist das eher wie so eine kleine Bastelanleitung gewesen für Kinder. Also ihr nehmt euch eine Feder und macht ein paar Knubbel hier und einen runden Kreis und da ein paar Striche. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wie der und der See mit dem Zaun daneben aussieht und so. Also das so eine Art Erdkundebuch war das. Es hat eher wie so ein Märchen oder so eine kleine Aufgabe für Kinder, wie so ein Malbuch oder so angemutet, fand ich jedenfalls ganz, ganz herzig. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Ansonsten hat sie auch den ein oder anderen Literaturwettbewerb gewonnen, hatte den Mut und die Energie, da auch teilzunehmen. Und kleinere Sachen wurden dann, wie gesagt, auch als Gewinn sozusagen in dem ein oder anderen Magazin abgedruckt. Zum Beispiel dann auch 1834, aber immer mal wieder. Den einzigen Text außerhalb von Onkel Toms Hütte, den man auf Deutsch lesen kann, der relativ schnell auch zu finden ist, sind Auszüge aus einem Reisebericht. Also sie war auch in Europa unterwegs tatsächlich. Und was auf Deutsch übersetzt worden sind wie gesagt Auszüge, und zwar natürlich über ihre Erinnerungen, die sie an Deutschland hat. Sie war auch in Deutschland auf ihrer Europareise und das Buch heißt Erinnerungen an Deutschland, ein heiterer Reisebericht. Und da komme ich nicht drum, da muss ich jetzt auch ganz kurz was durchlesen, weil ja, du, Marianne und ihr Hörerinnen und Hörer werdet verstehen, was ich mit drollig meine, das ist nämlich auch wieder so ein Punkt. Und zwar der Auszug aus diesem heiteren Reisebericht, den ich gefunden habe, der geht so. Der Morgen, an dem wir nach Eisenach aufbrachen, war neblig und regnerisch. Das war Pech, da wir aus dem öden Flachland in eine wunderschöne Gegend kamen. Der Thüringer Wald mit seinen hohen, waldigen Hügeln, hier und da von Burgen und Ruinen gekrönt, schimmerte durch den Nebel und ich rief mehrmals, da ist die Wartburg oder das muss die Wartburg sein, lange bevor wir auch nur in der Nähe waren. Fand ich sehr süß. Also sie ist hier sehr begeisterungsfähig und auch in diesem Büchlein gibt es ein Vorwort, wo sie allen nahelegt, dieses Buch ist nur für die, die gerne reisen und ihr Herz öffnen und bereit sind, neue, schöne Erfahrungen zu machen. Und alle, die das nicht sind, die sollen das Buch bitte weitergeben und verschenken, so in der Art. Richtig süß auch das Vorwort. Also man merkt, sie macht so diesen Eindruck von wirklich einem richtig, richtig herzensguten, engagierten Menschen, der sehr viel Wert eben auf Offenheit, Moral, Nächstenliebe, sowas legt. Also das sprüht für mich so total aus diesen Texten, auf die ich da gestoßen bin, genau. Okay, dann wäre ich jetzt hier tatsächlich auch schon an dem Punkt, wo ich gerne näher auf das Buch Onkel Toms Hütte eingehen möchte. Liebe Marianne, hast du denn vorher noch irgendwas, worüber wir sprechen wollen?
Gerade wo du über das Thema Reisen geredet hast und sie ja hier praktisch auch bei uns in der Nähe unterwegs war, ganz so weit weg ist ja auch nicht Berlin.
Ja.
Und ich habe ja mal 2 Jahre in Berlin gewohnt. Da gibt es tatsächlich, wenn man mit der U3 fährt in Zehlendorf, eine Haltestelle, die heißt Onkel Toms Hütte, vielleicht hier mal so als Einleitung.
Ach toll.
Und ich habe dann mal ein bisschen geguckt, warum das so ist. Und es ist tatsächlich so, dass es Ende des 19. Jahrhunderts dort eine Gaststätte gab oder ein Wirtshaus. Und der Besitzer hieß Thomas und der hatte dann auch so einen Biergarten. Und irgendwie, wenn schlechtes Wetter war, hatte der für seine Gäste dann wie so eine Unterstellmöglichkeiten. Und die wurden dann Hütten genannt. Und dadurch, dass der ja Thomas hieß, wurden die dann immer Toms Hütten genannt. Und dann tatsächlich auch an Anlehnung des Romans, der damals auch in aller Munde war, der wurde ja auch relativ schnell übersetzt. wurde dann die Haltestelle damals in dem Ort auch Onkel Toms Hütte genannt. Also es ist tatsächlich auch in Anlehnung an den Roman, das vielleicht ja hier als Einstieg. Ich glaube, um das Drumherum werden wir reden, wenn du uns kurz einen Ausblick auf den Inhalt gegeben hast. Genau, aber ja, das fand ich eine schöne Anekdote an der Stelle eigentlich. So.
Ja, witzig auf jeden Fall. Ja, also da gibt es ja sicherlich einige amerikanische Touristinnen und Touristen in Berlin, die sich da ein bisschen wundern, wenn das durchgesagt wird oder so, ne, in der U-Bahn. Witzig. Okay.
Wäre natürlich spannend, ob das dann auf Englisch durchgesagt wird. Also ich kann mir vorstellen, weil die U-Bahn-Stationen, die werden ja dann meistens doch Deutsch gesagt, ne?
Das ist eine gute
Next
Frage.
Next Station, Onkel ja. Toms Hütte.
Ja. Stimmt, dann fällt es vielleicht gar nicht so auf. Ja. Dann werden die sich nicht wundern, weil sie das nicht verstehen, wenn das da irgendwie genuschelt wird. Das stimmt. Ja. Ja, also es hieß tatsächlich im Original auch Uncle Tom's Cabin, also gar nicht so weit entfernt von der deutschen Übersetzung. Aber du hast recht, dass das übersetzt wird, ist eher unwahrscheinlich, die U-Bahn-Station, ja. Ja, lustig, okay, ist ja interessant, ja.
Und du hast auch eine Onkel Tom's Hütte bei dir in der Nähe, und zwar haben wir hier in Leipzig einen Späti, der so heißt.
Ach echt, in welchem Stadtteil?
Ja, und der ist in einer Straße bei dir ganz in der Nähe. Habe ich bei der Recherche nebenbei noch gefunden. Also eigentlich ging es mir um Berlin und dann habe ich aber gesehen, hä, Leipzig? Okay, ja. Also, okay, falls du mal wieder ein Bier kaufen gehen willst,
ja.
Ja, dann weiß ich nicht, warum das so heißt.
Da muss ich nochmal gucken, wo der ist. Ist mir noch zumindest noch nicht aufgefallen, aber es liegt auch wahrscheinlich daran, weil es so viele Spätis gibt, dass man immer einfach nur zum nächsten geht und der vielleicht und einfach drei Schritte weiter ist.
Und es liegt daran, dass der Name nicht direkt dran steht.
Okay.
Sonst wäre es dir sicher schon aufgefallen.
Ja, okay, lustig. Okay, behalte ich im Kopf, muss ich da mal gucken. Witzig, okay. Genau, der Roman Onkel Toms Hütte erschien 1852. Und zwar war das auch wieder ein Zeitungsphänomen. Also geplant war tatsächlich, dass der 3 Monate lang als fortgesetzter Text veröffentlicht wird in einer Zeitschrift. Ich musste an Lilly Grün denken, da hatten wir das ja auch schon mal bei einer Autorin. Das war früher doch üblich, dass auch längere Texte, Romane in kleineren Stücken publiziert worden sind. Aus den geplanten 3 Monaten wurden allerdings 10 Monate Fortsetzungstext im Buch. Was ich ganz spannend fand, das Geld, also das Gehalt ist nicht mehr geworden, natürlich nicht. Aber das war Harriet tatsächlich auch gar nicht so wichtig. Also das Geld spielte bei ihr jetzt keine große Rolle beim Veröffentlichen, sondern es war ihr ein großes, großes Herzensanliegen, dieses Buch zu schreiben, Menschen zu erreichen, Menschen zu zeigen, dass Sklaverei ein Thema ist, was schlecht ist, was unmoralisch ist und so weiter. Ich muss euch das ja jetzt nicht predigen. Wir sind Gott sei Dank mehrere Stücke weitergekommen. Und ich muss sagen, insgesamt war es für mich auch wirklich spannend, dieses Buch mal zu lesen, weil es auch einfach ein Thema ist, was jetzt bei uns in der deutschen Geschichte ja einfach nicht so eine große Rolle spielt und das auch im Geschichtsunterricht oder so Thema Sklaverei meiner Erinnerung nach auch nur so ein bisschen angerissen wird. In Amerika ist das dann natürlich eine ganz andere Sache. Genau.
Ja, wir hatten halt immer stark diesen ganzen Kolonialhandel und so, aber es wurde eigentlich gar nicht erzählt, was das eigentlich bedeutet hat für die Menschen damals. Ne, das finde ich krass. So jetzt, wenn man sich das nochmal reflektiert, war das schon heftig, dass man dieses Bewusstsein dafür gar nicht hatte, wie verkehrt es eigentlich war an vielen Stellen. Und dass Deutschland da ja auch indirekt mitgewirkt hat einfach.
Ja. Und ich muss auch sagen, dadurch, dass das Thema in einem Roman jetzt hier verarbeitet wurde und nicht in einem Sachbuch, ist es auch einfach was mir hilft, mich dem Thema zu nähern. Ich bin mir dann durchaus bewusst, dass es jetzt nicht geschichtliche Fakten sind. Also ich habe dann schon auch geguckt, das basiert ja viel auf Erfahrungsberichten auch oder aus Anekdoten oder wirklich auch überlieferten Geschichten, die so passiert sind. Also das kann man durchaus sagen, aber ja, mir ist dann beim Lesen auch bewusst, dass es natürlich von einer Autorin geschrieben ist, die da auch Fiktion mit eingebaut hat und Herzschmerz und so weiter. Aber dennoch ist das eben was mir dabei hilft, mich einem geschichtlichen Thema auch einmal mehr zu öffnen, gerade wenn es so ein grausames oder schwer zu verarbeitendes Thema auch ist. Ne? Genau, aber ich greife schon wieder so ein bisschen vorweg. Der Roman war ein Riesenerfolg tatsächlich direkt nach dem Erscheinen, also kam dann auch als gedrucktes Buch raus. Und wie gesagt, ab 1851 in der Zeitschrift und ab 1852 dann eben auch als Buch zu kaufen. Und bereits, ich habe das gelesen, nach 8 Wochen, also 8 Wochen nach der Erscheinung des Romans, waren bereits 50.000 Exemplare verkauft. Also ja, wir dürfen nicht vergessen, in welcher Zeit wir uns befinden. Ne? Das ist krass. Also das war ja noch mit immensen Kosten verbunden. Also einfach wahnsinnig beeindruckend. Ne? Muss ich jetzt, glaube ich, nicht näher ausführen. Mehr als 40 Sprachen übersetzt dann nach und nach. Und hatte wirklich weltweit und eben besonders in Amerika und auch in Europa einen riesigen Erfolg. Nicht nur Erfolg im positiven Sinne, sondern es hat einfach für Aufsehen gesorgt, könnte man sagen, ne? Genau. Du hast es am Anfang schon angerissen und das war tatsächlich ein Thema, wo ich mich jetzt auch ein bisschen reingelesen habe und gemerkt habe, okay, ich habe hier relativ wenig Ahnung und allein damit könnte man jetzt schon einen eigenen Podcast füllen. Das Thema Bürgerkrieg, Sezessionskrieg in Amerika ist hier auf jeden Fall zur Einordnung zu nennen. Also von 1861 bis 1865 dauerte der Sezessionskrieg, der Bürgerkrieg. Das heißt, als das Buch erschien, war auf jeden Fall da schon große Spannung, die dann eben, wie gesagt, später in dem Bürgerkrieg kulminierte. Das ein bisschen zur Einordnung. Und was war da los? Ich breche das jetzt einfach mal runter und habe mir das hier auch sehr schön rausgepickt und aufgeschrieben. Wir haben hier einerseits die konföderierten Staaten in den heutigen USA im Süden. Die sagen, hey, Sklaverei, alles gut. Und der Norden, die nördlichen Staaten der heutigen USA sagen, nee, auf keinen Fall. Es kommt immer mehr zu Spannungen, natürlich auch zu wirtschaftlichen Krisen, zu, ich sag mal, lebensumspannenden Krisen und Konflikten, die, wie gesagt, in diesem Bürgerkrieg der beiden, also Norden und Süden der USA, kulminieren. Und am Ende, was kommt dabei raus? Abschaffung der Sklaverei, das ist auf jeden Fall der Hauptpunkt. Und die Konföderierten, die Staaten im Süden, werden wieder in die USA eingegliedert. Das ist jetzt hier ganz hart zusammengefasst. Ich denke aber, das sollte auch reichen für einen Literaturpodcast. Einfach, dass ihr kurz wisst, das war in der Zeit los, wo der Roman eben kurz vorher erschien und eben dementsprechend für Aufsehen gesorgt hat. Im Norden natürlich große Anerkennung bei den Gegnern der Sklaverei und im Süden für große Empörung, weil, ich bin noch gar nicht auf den Inhalt eingegangen, es in dem Buch um Sklaverei geht und Onkel Tom ist ein Sklave, der bei einer Familie in Kentucky lebt mit seiner Frau Chloe, die dort Köchin ist, der sich dort um alles kümmert im Haus. Und die zweite Hauptfigur ist Elisa mit ihrem Kind, die auch dort wohnen. Das sind Sklaven der Familie Shelby in Kentucky, die es dort ja den Umständen entsprechend gut haben, sage ich mal. Sie wohnen dort, kriegen Essen. Das ist keine Baumwollplantage, wie man das aus der Sklaverei im Süden zur damaligen Zeit schon kennt. Und die beiden sollen verkauft werden, Elisa und Tom. Also die werden verkauft. Der Hausherr macht das nicht gerne, aber sieht keinen anderen Weg, weil er verschuldet ist. Das ist so der Ausgangspunkt des Buches. Und dann gestaltet sich das so, dass wir zwei Erzählstränge haben. Elisa, die mit ihrem Kind, was eben auch verkauft werden soll, flieht. Und Tom, der flieht, beide unabhängig voneinander. Und beide erleben dann unterschiedliche Schicksale und ja, man taucht hier tatsächlich ganz tief in das Thema ein und das Buch ist ja knapp 400 Seiten stark tatsächlich. Es ist ein Roman, der sich rein sprachlich auch tatsächlich recht gut lesen lässt. Ich habe jetzt hier eine Ausgabe tatsächlich auch gefunden. Mein bibliophiles Herz hat ein bisschen geblutet, weil ich musste ganz lange gucken, um überhaupt rauszufinden, von wann ist die Ausgabe 1971 wahrscheinlich. Es steht nicht drin, wer übersetzt hat. Ist im Möwig Verlag rausgekommen. Ich habe die Website gesucht. Da kam eine Fehlermeldung und bin hier nicht so richtig schlau geworden. Es ist in der Reihe Spannung und Abenteuer erschienen, was es für mich dann so ein bisschen zu so einer Kinderserie vielleicht auch zuordnen lässt. Und es gibt, wie gesagt, auch ein Schlusswort, was noch so ein bisschen Hintergründe liefert, was aber auch schon relativ alt anmutet und selbst da ist auch noch nicht mal ein Verfasser oder eine Verfasserin drunter gesetzt, war also ein bisschen rätselhaft mit meiner Ausgabe.
Dann will ich vielleicht ein kleines Pflaster auf dein blutendes Herz packen und vielleicht mit meiner Ausgabe ein bisschen mehr Klarheit schaffen. Also ich habe eine andere Ausgabe. Ich hatte das Glück, wieder durch das umfangreiche Büchersortiment meiner Eltern mich zu stöbern und da meine ganze Kraft einzusetzen, um an die Ausgabe ranzukommen. Die stand nämlich ganz oben. Ich habe das für euch dokumentiert, damit ihr da Freude dran habt, wie ich da an die Bücherregal rumklettere. Das wird es wahrscheinlich dann irgendwie mal bei Instagram geben oder so. Wir müssen euch ja auch ein bisschen mit so random Sachen unterhalten.
Auf jeden Fall.
Ich habe tatsächlich, die haben tatsächlich eine Jubiläumsausgabe von 1952 und die ist erschienen im Verlag Neues Leben Berlin und wurde herausgegeben damals von einem Professor Wieland Herzfelde. Ich werde euch da auch natürlich mal ein Bild dann reinpacken und hier haben wir sogar auch ein Porträt von der Harriet Beecher Stowe mit drinne. Zudem ist die Ausgabe auch illustriert, deine auch, ne, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und was ich sehr spannend fand, war übersetzt vom Herausgeber unter Verwendung einer anonymen Übersetzung aus dem Jahre 1854.
Mhm.
Also wirklich noch sehr nah an der Originalübersetzung dran. Ne? Mhm, also sehr, sehr spannend und ja, sehr oll vor allem. Es riecht halt wirklich auch nach ne, dieser, ich habe es ja glaube ich schon mal gesagt in der Folge, dass dieser schöne Büchergeruch, den wir alle so lieben, leider auch von der Zersetzung zeugt, weil das eigentlich die Essigsäure ist, die die Seiten zerfrisst. Deswegen Bücher immer schön im Dunkeln aufbewahren und nicht in die Sonne legen. Genau.
Ach, das hilft ja, wohl, ja? Dass die
ja,
nicht so
genau,
schnell...
Also,
interessant.
Ja, okay. Also deswegen werden ja auch so wirklich alte Werke, wenn man das mal guckt, in so in Archiven halt wirklich in ganz dunklen Räumen aufbewahrt. Am besten noch luftdicht, damit sich die Seiten halt nicht zerfressen. Das haben die Bücher, die heute gedruckt werden, nicht mehr das Problem, weil die natürlich unter ganz anderen Voraussetzungen gedruckt werden. Ganz anderes Papier, Tinte etc. pp. Und das war damals bei den Büchern noch nicht. Aber prinzipiell genau sollten Bücher eigentlich immer... relativ dunkel und ja vor Licht und Witterungseinflüssen geschützt sein.
Ja, danke für den Tipp. Dann werden wir uns mal alle dran halten. Schön.
Ja.
Ja. Hier, kurzes Intermezzo, sehr sinnvoll. Genau, also zur Handlung habe ich schon ein bisschen was gesagt. Ich hatte direkt beim Einstieg doch Probleme, ein bisschen reinzukommen, muss ich sagen, weil eben das N-Wort hier sehr oft genannt wird. Das wird auch im Buch begründet vorab, dass das eben als geschichtliches Dokument genommen wird und hier keine Umformulierung oder so aus diesem Grund stattfinden. Aber ja, wenn dann 30 Mal auf einer Seite das N-Wort fällt und die Menschen wie Dinge behandelt werden oder eben nicht behandelt werden, wie sagt man denn, wenn mit Menschen, wie mit Dingen umgegangen wird und sehr viel von Schlägen, Quälerei, Todesangst und so weiter die Rede ist, war das dann sprachlich manchmal ein bisschen schwierig für mich, muss ich sagen. Aber durch die Motive, die sie hier benutzt und auch einfach, also diese, wie soll ich das beschreiben? Ich glaube, am meisten fand ich das interessant, dass es nicht so richtig schwarz-weiß gibt. Also bei ihr sind jetzt nicht alle Sklavenbesitzer wie Tiere dargestellt. Also das habe ich vielleicht noch gar nicht so gesagt, aber sie spricht sich ja mit diesem Buch ganz klar gegen Sklaverei aus und war hier absolut dagegen und hat für die Abschaffung plädiert und hat hier ganz im Sinne der Nordstaaten ihre Gesinnung gehabt sozusagen. Bei ihr eben auch ganz stark christlich geprägt. Also das Thema Religion spielt auch eine riesige Rolle hier. Das Thema Bildung spielt auch eine sehr große Rolle im Buch. Und eben auch die unterschiedlichen Schicksale der Sklavinnen und Sklaven und Sklavenkinder, was mit denen passiert ist oder auch dieses Motiv, dass Familien auseinandergerissen wurden, woran man auch nicht als erstes denkt. Man denkt, also mir ging es zumindest so, ich will jetzt auch nicht auf andere schließen, beim Thema Sklaven und Sklavenarbeit denke ich sofort an diese Baumwollplantagen im Süden. Aber das ist ja viel vielseitiger, das Thema. Und manche Sklavenbesitzer werden in dem Buch auch als sehr humoristisch handelnde Menschen dargestellt, die ihre ja, Sklaven wie Angestellte behandeln, sage ich jetzt mal. Aber es ist trotzdem irgendwie zwieschneidig, weil man ja beim Lesen denkt, es ist halt trotzdem übelst falsch. Ne? Man merkt aber dann so ein bisschen ihre Gesinnung, finde ich, als Autorin, die da durchkommt in der erzählenden Instanz, die nicht von vornherein alle eben wie Monster hinstellt oder so, ne? Also der Sklavenbesitzer, der ja vielleicht versucht, christliche Werte zu vermitteln, macht dann in dem Sinne schon was Gutes mit seinen Sklaven, um das jetzt mal so ein bisschen runterzubrechen, ne? Und war auch manchmal, fand ich so ein bisschen eine komische Anmutung beim Lesen eben aus heutiger Sicht auf die Schrift, die ja wirklich, auf den Roman, der ja wirklich schon, ja, 19. Jahrhundert-Roman einfach ist, ne? Nichtsdestotrotz war das jetzt auch, wenn man die Emotionen mal versucht, außen vor zu lassen, eben interessant, welche verschiedenen Aspekte vom Thema Sklaverei hier in Romangestalt gepackt werden und wirklich auch auf historischem Hintergrund beruhen, auf teilweise ihren eigenen Erlebnissen, die sie eben in Kentucky gemacht hat auf einer Reise, die sie dort in ihrer Umgebung, wo sie gewohnt hat, mitbekommen hat. Zum Beispiel die Nähe zu Kanada, dass eben einige versucht haben, nach Kanada zu flüchten, was nahezu unmöglich war. Wo es dann aber zum Beispiel diese Anekdote gab, die sie dann anhand von der Eliza, der Figur im Roman, zeigt oder erzählt. Und zwar schnappt die eben ihr Kind und flüchtet in Todesangst im Winter über den Ohio River. Also das ist kein kleines Flüsslein. Und das war im Winter und da war Eisschollen und sie war barfuß und sie schnappt sich das Kind und springt vom einen Ufer ans andere rüber sozusagen und landet dort dann halbtot, aber schafft es tatsächlich, einfach weil diese Todesangst in diesem Moment so beflügelt. Und das war beim Lesen schon eine wahnsinnig einprägsame Szene. Und dann habe ich, wie gesagt, im Nachwort dann gelesen, dass das wirklich eine überlieferte Geschichte hier tatsächlich war. Also solche Momente gibt es dann, die einen wirklich auch sehr bewegen beim Lesen und auch wenn die Sprache manchmal ein bisschen gekünstelt wirkt. Ja, weiß ich nicht, kann an der Übersetzung liegen oder manche Sachen einem einfach so, ja, schon ganz schön aufstoßen bei dem Thema. Ist es trotzdem wirklich ein lesenswerter, spannender Roman, der eben mal einen ganz anderen Einblick in das Thema gibt, was so in Deutschland ja eigentlich nicht so oft thematisiert wird, würde ich jetzt mal sagen, ne? Genau.
Was mich ja interessiert, hast du bei deiner Recherche zu ihrem Leben, sie hat ja eine sehr umfassende Bildung erhalten, die ja eigentlich damals nur Männern zugedacht war. Und ich habe mich gefragt, wie das überhaupt bei ihr so entstanden ist, dieses Ungerechtigkeitsempfinden. Klar, sie war in Kentucky, hat diesen Markt da miterlebt und hat das als schlecht empfunden. Aber dass du dieses Empfinden hast, dass du damit nicht umgehen kannst, da dürfte sie ja praktisch nicht die Einzige gewesen sein. Und ich fand spannend, wo war bei ihr das Initial, dass sie gesagt hat, okay, ich muss da jetzt einen Roman schreiben. Da muss ja schon einiges mit dir zu dieser Zeit passieren, dass du dich da so für einsetzt und dann auch noch als Frau. Hast du da eine Vermutung oder vielleicht sogar was gefunden, woran das gelegen haben könnte? Meinst du, es ist vielleicht wirklich diese stark christliche Prägung auch, die sie erfahren hat?
Ja, das glaube ich auf jeden Fall, dass das in den Kinderschuhen bei ihr sicherlich schon angefangen hat. Nächstenliebe und das Thema Humanismus, menschlicher Umgang miteinander. Wie gesagt, diese christliche Strömung ihres Vaters als Pfarrer, ja, da bin ich jetzt nicht so tief eingetaucht, was das genau bedeutet, aber das Thema Nächstenliebe ist ja nun doch ein sehr großes Ding im Christentum und in der Bibel. Ich denke, da hat das angefangen. Ich habe tatsächlich bei meiner Recherche auch gefunden, dass eine ihrer, ich glaube, es war eine Freundin, mal zu ihr gesagt hat, also wenn sie so ein großes Talent hätte zum Schreiben, dann würde sie das dafür nutzen, Leute zu bewegen und zu besseren Menschen werden zu lassen, weil sie es eben schafft, in ihrem Schreiben Leute zu erreichen. Und das hat sie tatsächlich zum Nachdenken angeregt, dass sie dieses Feedback hier bekommen hat. Und dieses Buch war dann wirklich ihr Anliegen. Also sie wollte nicht zeigen, hey, ich kann schreiben, sondern sie wollte die Leute hier wirklich kriegen und zeigen, wie schlecht Sklaverei ist. Und das ist natürlich, ja, vielleicht auch ein Stück weit clever zu sagen, ich mache das über eine sehr ausführliche Erzählung, bei der vielleicht dann doch mehr Leute mitfiebern und mitfühlen, als über irgendwelche Schriften oder Reden vor einem ausgewählten Publikum, was dann nur die Elite vielleicht irgendwie mitbekommt. Ich denke doch, dass der Roman dann einfach eine breitere Masse erreicht hat. Ich weiß nicht, ob sie da so das so kalkuliert hat oder so. Das muss jetzt nicht sein, das meine ich nicht unbedingt. Aber es war auf jeden Fall rückblickend ein cleverer Schachzug, ob gewollt oder nicht, dass sie das in Romanform gemacht hat, ne? Und ich denke, dass das auf das christliche Leben, die christliche Erziehung zurückzuführen ist. Ihr Mann war auch Pfarrer, aber ich glaube einfach, sie waren sehr, ja, nee, das führt jetzt zu weit. Ich kann nicht sagen, was sie für ein Mensch war. Ich habe einfach bei den Dingen, die ich gelesen habe, gedacht, sie war wirklich herzensgut und ja, Nächstenliebe ist so ein Ding. Und also, was ich gefunden habe als Zitat, ist, dass sie gesagt hat, sie möchte sprechen für die, die eben unterdrückt werden und nicht sprechen können. Ich schaue hier gerade mal, wo ich das Zitat habe. Das passt hier tatsächlich ganz gut rein. Auf Fembio habe ich das gefunden, im Beitrag über sie, im Artikel über sie. Genau, das sagt sie nämlich direkt auch über den Roman Onkel Toms Hütte. Ich schrieb, was ich schrieb, weil das Elend und die Ungerechtigkeit, die ich sah, mich als Frau und Mutter bedrückten und mir das Herz brachen. Weil ich als Christin die Schande für die Christenheit empfand. Es ist kein Verdienst, dass ich für die Unterdrückten sprechen muss, die nicht für sich selbst sprechen können.
Also danke, ja. Weil das ist genau das, was eigentlich meine Frage war. Also ich glaube, ja, Damit hast du es echt gut zusammengefasst. Das drückt das eigentlich sehr gut aus. Und ich glaube, du kannst da schon anhand dessen, was du recherchiert hast, da diese Vermutung oder These aufstellen. Also
ja,
ist für mich plausibel.
Ja, in dem Fall ist es ganz gut, wenn man was hat, was man zitieren kann, dann kann man auch das mutmaßliche Gestammel dann einfach rausschneiden.
Moment!
Ja, sie hat es vielleicht auch ein bisschen als Berufung gesehen, sich selbst für die Unterdrückten einzusetzen, weil sie es eben konnte, weil sie die Bildung genossen hat, weil sie den Hintergrund hat und weil sie wusste, wie sie Leute erreichen kann mit ihrem Talent und mit ihrem Vermögen und wie sie das nutzen kann. Genau. Also schon spannend, dass wirklich zu der Zeit ein Roman dann so einschlägt, ne? Muss man ja auch noch sagen, zu der Zeit auch noch von einer Autorin. Also sie hat ja auch nicht unter einem Pseudonym oder sowas veröffentlicht, was es ja durchaus auch gab, was wir auch schon angesprochen hatten in ein paar Folgen. Fand ich schon auch wirklich total spannend. Und sie hat dann damit auch gut verdient, ne? Als der Roman bekannt wurde. Was ich auch gefunden habe, ist, dass ihr das gar nicht so recht war, dass sie dann so viel Aufmerksamkeit selber bekommen hat, sie als Person. Weil sie einfach wollte, dass, ja, dass die Leute das lesen und eher ein Einsehen haben und ihre Haltung ändern und moralisch richtig handeln. Und sie wollte keinen Ruhm, sondern sie wollte eben diese Wirkung dann haben. Ne? Fand ich auch sehr schön. Es gibt tatsächlich auch eine Stelle im Buch, wo ein Verletzter gepflegt wird bei Quäkern, was ja auch die christliche Richtung ist. Da möchte ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich da keine Ahnung habe. Aber die legen unter anderem dann auch einen, der einen Schwarzen, einen Sklaven verfolgt hat, der geflohen ist. Könnte sein, dass das, glaube ich, sogar Tom war. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Jedenfalls pflegen die auch Dean. Also die pflegen erst den Entflohenen. Ich glaube, nee, das war Eliza. Genau, Eliza wohnt mit ihrem Kind eine Zeit lang bei denen. Und dann pflegen die aber wirklich auch den schwer verletzten Sklavenhändler so, weil das einfach ein Mensch ist und die leben diese christliche Nächstenliebe. Und das ist dann auch egal, was das für ein Mensch ist. Das wird nicht hinterfragt, ne? Und sowas fand ich dann eben auch beeindruckend. Und dann sieht man natürlich auch, wie viel christliches und christliche Bildung und christliche Überzeugung da natürlich mit reinspielt, auch in die Handlung, ne? Also ganz interessant auch, ja.
Ja, aber der Ruhm bleibt einfach nicht aus, ne? Weil ich meine, das Ding wurde innerhalb von 48 Stunden im 19. Jahrhundert 50.000 Mal verkauft. Also du hast die Zahl vorhin schon gesagt, ne? Aber es war innerhalb, und ich glaube im ersten Jahr waren es 300.000 Exemplare. Das ist Wahnsinn. immens für diese Zeit. Und was ich auch spannend fand, war, dass es im 19. Jahrhundert nach der Bibel als die wichtigste Lektüre galt.
Oh, Wahnsinn, okay.
Was ja auch deine These mit dieser christlichen Nächstenliebe wieder untermauert, sag ich mal. Also das kommt ihm, glaube ich, schon sehr nah.
Ja, war spannend. Ja, wie sie auch sagt, sie hat es immer als eine Schande für die Christenheit empfunden. Und das wird tatsächlich mehrfach auch explizit in der Handlung so gesagt und thematisiert, dass das ja für sie eben nicht vereinbar war, ne, mit der Christenheit und mit Christ sein und Menschen wie Dinge zu behandeln, zu quälen, zu verkaufen, ihnen jegliche Rechte, jegliche Freiheit abzusprechen, gar nicht zu hinterfragen. Also alles war für sie einfach gar nicht zu vereinbaren damit. Und ja, das war ihre Art, dagegen aufzustehen, ne? Also total spannend.
Obwohl das natürlich auch wieder eine super Ambivalenz zum Christentum an sich darstellt, weil was die so gemacht haben, da wissen wir ja auch so ein paar Sachen. Aber das, die Büchse der Pandora lasse ich jetzt mal geschlossen.
Ja.
Das ist auch wieder sehr spannend an der Stelle, ne? Weil wir haben hier natürlich jetzt die Tugenden anhand des Buches herausgestellt, aber ja, dass es da natürlich auch ganz andere Sichtweisen und Handlungsweisen gab, um wiederum das Christentum zu vertreten, ist natürlich auch wieder eine ganz andere Geschichte, aber das würde jetzt, wie gesagt, wirklich zu weit führen.
Ja, ich habe das als Zitat auch gefunden, in Zitatform, was du am Anfang angesprochen hast, was angeblich Abraham Lincoln bei einem Treffen zu ihr gesagt haben soll. Das fand ich auch super sweet. Und zwar lautet das Zitat in der Übersetzung: Sie sind also die kleine Frau, die diesen großen Krieg verursacht hat. Und das fand ich irgendwie auch so, ja, einerseits irgendwie witzig und nett und auf den Punkt gebracht, aber andererseits eben auch so von oben herab, ne, natürlich irgendwie. Aber ja, durchaus. Also das Buch hat, wie hieß es hier so schön in der einen Besprechung, es mobilisierte Millionen. Das fand ich beeindruckend. Und ja, so war es wohl. Und Gott sei Dank war es so. Gott sei Dank, sage ich jetzt auch schon, siehst du, mich anstecken lassen.
Gleich indoktriniert.
Nee, aber beeindruckend auf mehreren Ebenen. Und ich war sehr froh, dass mir ein Mensch das hier wieder in der Büchertauschkiste in die Hände gespielt hat und ich lernen durfte, dass es von einer Autorin verfasst worden ist und ich es jetzt auch endlich mal gelesen habe.
Ja, dann hoffen wir natürlich, dass ihr nicht nur bei eurem nächsten Besuch in Berlin, wenn ihr an der Haltestelle Onkel Toms Hütte vorbeifahrt oder hier in besagten Späti geht, an dieses Buch denkt, sondern es tatsächlich einmal zur Hand nehmt und da drinnen rumblättert und es lest. Uns würde natürlich auch sehr interessieren, ob ihr es denn schon gelesen habt, ob ihr da schon Berührungspunkte hattet, ob ihr vielleicht auch wusstet, wer es geschrieben hat und uns da gerne auch wieder Nachrichten zukommen lasst oder Kommentare, je nachdem. Wir freuen uns ja über jegliches Feedback, wie ihr wisst. Sagt uns da gerne Bescheid. Und an der Stelle gebe ich natürlich gerne einen Ausblick auf unsere nächste Folge, Sarah. Und zwar reisen wir in ein Land, in dem wir noch nicht waren.
Schön.
Und wir reisen zu einer Autorin, die aktuell noch sehr gut tätig ist, sehr präsent auch ist. Ich weiß gar nicht, ob es ihr Debüt war. Ich glaube nicht. Aber ihr großer Durchbruch liegt tatsächlich, habe ich gesehen, schon 10 Jahre zurück. Und ich habe auch das Buch, glaube ich, dann in dieser Zeit gelesen. Ich will mal so sagen, ja, das ist so 2-3 Jahre her. Aber das ist tatsächlich dann, irgendwann muss man das ja auch alles lesen. Und es war auch mit, glaube ich, das Buch, was den größten Umfang hatte. Und zwar mit 1200 Seiten hatte ich da schon gut auch immer mein Gewicht heben dabei, wenn ich das zur Hand nahm. Doch, das kann ich mich erinnern, ich hatte tatsächlich so Schwierigkeiten, das eine Weile, weil es ist ein Page-Turner und dann hast du das eine Weile in der Hand und irgendwann hatte ich halt wirklich Schmerzen und musste mich dann immer anders organisieren und irgendwie das auf mich drauflegen oder keine Ahnung. Und ja, genau, um die wird es gehen und ich habe euch dann natürlich auch ein Zitat mitgebracht, damit ihr schon mal ein bisschen raten könnt. Vielleicht findet ihr es heraus, und zwar: zäh und dickflüssig. Schwarz wie die Nacht vor einem schweren Gewitter. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich noch einen kleinen Tipp dazugebe, um was es sich hier handelt, was hier beschrieben wird. Soll ich es machen oder nicht?
Also, ja, gerne, sehr gerne.
Es geht hier um Schokolade.
Oh, sehr gut, okay. Nee, das fand ich jetzt gut noch, den kleinen Zusatztipp. Ich habe noch keine Vermutung, aber freue mich, dass es auch mal wieder jetzt, dass wir einen Sprung machen und wieder aktueller werden. Das finde ich immer ganz schön, die Abwechslung. Und bin gespannt, was wir uns dann zu Gemüte führen werden und was ich dann auch als nächstes lese.
Dieses Thema der Schokolade, also die unter euch, die das Buch gelesen haben, die haben vielleicht jetzt wirklich eine Ahnung, weil es halt sehr präsent ist.
Ja.
Und genau, und die keine Ahnung haben, die dürfen sich auf was Süßes nächstes Mal freuen.
Super.
Und in diesem Sinne wünschen wir euch natürlich einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Abend, wo ihr gerade seid, und senden euch die besten Grüße. Eure Marianne.
Und eure Sarah. Ich schließe mich an und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.